SWR 2 Podcast.
Aber also wo würdest du, wenn du irgendwas findest und weißt, es rückt Krieg an, ich muss es ganz schnell verstecken, wo würdest du was schnell verstecken, das garantiert niemand findet?
So, guten Rutsch, Freunde. 2021, endlich ist es vorbei. Schön, dass wir am Ende des Jahres angekommen sind mit unserem noch relativ jungen Podcast. Herzlich willkommen zu Fakt ab. Ich bin Niklas, begrüße euch recht herzlich und an meiner Seite virtuell sitzt...
Die Julia, hallo. Wir schalten uns heute zusammen aus Berlin und Baden-Baden und haben jetzt auch schon virtuell angestoßen. Das freut mich. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich es schaffe, bis um 12 wach zu bleiben.
Das muss man auch sagen, wenn man so sich langsam der ominösen 30 nähert, dann irgendwann ist man auch nicht mehr so ganz, man hat auch schon einiges erlebt an Silvester, da muss man auch nicht jedes Mal Mitternacht wach sein.
Das ist, wir sind ja auch die arbeitende Bevölkerung, die eben auch bis heute, bis zum 31. arbeitet, um für euch noch eine Folge Fakt ab aufzunehmen. Wir sind jetzt übrigens auch per WhatsApp erreichbar. Das ist ein Novum für das Jahr 2022. Dann erreicht uns unter 0174 432 1508. Oder wie es andere Leute sagen, 0174 43 21 50 8. Wie merkst du die Nummer, Niklas?
So nicht. Ich kann bis heute noch meine alte ICQ-Nummer, aber ich weiß auch nicht, warum sich das in mein Gehirn eingebrannt hat. Aber wer mir auf ICQ schreiben will, das ist 201 723 126. Das weiß ich noch.
Ich weiß meine nicht mehr. Ich weiß noch die alte Telefonnummer, die ich in Spanien hatte. Aber da erreicht man jetzt niemanden mehr.
Sehr gut.
Neunstellige Nummer. Ja, wir checken heute unsere Lieblingsmeldung des Jahres, beziehungsweise was uns so einfach im Kopf geblieben ist. Und wir dachten, Ende des Jahres, da sollten wir nochmal drüber quatschen. Ich meine, es gibt ja total wichtige Sachen, aber wir dachten, wir gucken uns auch mal die Hidden Champions an. Die, wo wir denken, da könnten wir mal drauf gucken.
Genau, euch erwartet heute hier der etwas andere Jahresrückblick, würde ich sagen, weil wir jetzt nicht nur über die größten und wichtigsten News reden, sondern die, die uns wirklich persönlich interessiert haben, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich waren. Und ich freue mich wahnsinnig heute auf die Themen, die wir euch mitgebracht haben. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, sondern fangen an.
Fakt ab. Cheers.
Fakt ab. Das Jahr 2021 war auf jeden Fall ein hervorragendes Jahr für UFO-Fans und Theoretiker, das muss man wirklich mal sagen. Und zwar sind nämlich Mitte des Jahres, vielleicht erinnern sich einige von euch, die UFO-Papers des Pentagons, also des Verteidigungsministeriums der USA, erschienen, groß angekündigt. Und dann kam da so ein Dokument um die Ecke, in dem man von 144 UFO-Sichtungen geredet hat, die man zwischen 2004 und 2021 in den USA registriert hat, irgendwie auf militärischer Ebene. Und man wollte eben diese Sichtungen einkategorisieren und eben mit der Öffentlichkeit teilen. Und dabei kam rum, dass man 143 der 144 UFO-Sichtungen nicht zuordnen konnte. Zu nichts, zu keiner Kategorie, was dem Pentagon zur Verfügung stand. Also weder inländische, ausländische Flugtechnologien, keine atmosphärischen Phänomene. Man konnte nur ein einzige Sichtung tatsächlich zuordnen, und zwar war das ein Wetterballon, was bei bei dem Pentagon gilt in der Kategorie Verunreinigungen in der Luft, ja.
Also das war wissenschaftliche Instrumente Verunreinigung der
einfach
Luft. Was
Schmutz,
ist denn da noch so drin?
Schmutz, Vögel sind auch Verunreinigungen in der Luft laut dem Pentagon.
Die muss Dreckspatzen,
man
auch, ne?
Die Dreckspatzen, muss man wirklich sagen. Aber besonders spannend in dem Dokument war ein Absatz über 18 beobachtete Flugobjekte, deren Bewegungsmuster so ungewöhnlich waren, dass sich weder das Militär noch das Pentagon diese erklären konnten. Also entweder standen die still in der Luft, konnten abrupte Manöver vollführen oder flogen sehr, sehr schnell gegen den Wind. Das ist also tatsächlich ziemlich interessant gewesen, aber auch ein bisschen enttäuschend für UFO-Fans, weil man dachte, jetzt hauen sie da die großen Area 51 Roosevelt Papers raus. Und am Ende war das einfach so ein neunseitiges PDF-Dokument ohne Bilder oder Videos, ohne neue Sachen. Also dann doch nicht so beeindruckend, wie man dachte. Aber jetzt wird daraus eben eine Konsequenz gezogen, und ganz aktuell diese Woche am 27. Dezember hat Joe Biden den neuen National Defense Authorization Act verabschiedet. Über 770 Milliarden Dollar ist das neue Verteidigungs- oder Angriffsbudget der USA, und innerhalb dieses Authorization Acts hat man festgehalten, dass das Pentagon innerhalb von einem halben Jahr eine neue UFO-Behörde einrichten muss.
Oh wow!
Ganz offiziell, wo tatsächlich eine Taskforce ganz speziell offiziell rund um die Uhr nur am Thema UFOs, also Unidentified Flying Objects, arbeitet.
Okay, ja, vielleicht entdecken sie dann ja endlich auch mal die Untertassen und nicht nur Wetterballons und Vögel, diese Frechdecks, die unsere Luft verpesten.
Tatsache, aber ich finde das eigentlich keine schlechte Idee, also sowas gibt es ja in Deutschland überhaupt nicht. Das heißt, in den USA redet man ganz offen und ganz nüchtern über UFOs und sagt auch tatsächlich relativ ohne Ironie, vielleicht sind es auch außerirdische Flugtechnologien. Solange wir es uns nicht erklären können, können wir das nicht ausschließen. Und in Deutschland gibt es ja tatsächlich auch UFOs. Ja, also gerade am 27. September diesen Jahres gab es einen großen Aufschrei, weil man hat ein UFO am Himmel über Oberhausen und Düsseldorf in NRW gesehen.
Und das wurde auch aufgenommen? Sieht man da was?
Ja, tatsächlich gibt es Fotos und Videos davon. Das ist so ein heller Lichtkegel, der sieht wirklich aus wie das untere einer fliegenden Untertasse. Aber die Frage ist, was macht man dann, wenn man in Deutschland ein UFO sieht? Wo wendet man sich in Who You Gonna Call?
Ich habe mal gerade gegoogelt, also weiß nicht, Polizei holen oder?
eventuell. Also ich glaube, die Polizei kann dir auch nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall hat sich das Ganze aufgelöst. Dieses vermeintliche UFO in NRW war dann einfach ein Satellit der NASA namens Landsat 9. Der wurde an diesem Tag per Rakete in die Atmosphäre abgesetzt, also gar nichts Ungewöhnliches. Aber er sieht auf den Bildern und Videos wirklich unglaublich nach Aliens aus.
Also was macht denn dann die Polizei? Kommt mit Blaulicht und ihren Hunden und dann stehen sie auch nur unten und gucken. Ja. Können ja nichts machen.
Sie schießen direkt. Sie schießen. Auf UFOs darf man schießen in Deutschland.
Ich habe gerade mal nebenher gegoogelt. Es gibt wohl in Mannheim eine UFO-Meldestelle. Ah. Ist aber auch nur so ein Verein.
Sogar in Mannheim.
Die sammeln das vielleicht.
Ein privater Verein wahrscheinlich. Jetzt kein offizielles Ding. Es ist ja generell so, dass in Deutschland UFOs noch mit so einem Stigma besetzt sind. Ja, also man macht sich eher darüber lustig. Es sind die kleinen grünen Männchen, es sind die fliegenden Untertassen. Das heißt, da könnten wir uns vielleicht ausnahmsweise mal eine kleine Scheibe von den Amerikanern abschneiden und sagen, vielleicht kann man das auch mal ernsthaft behandeln und aufnehmen, weil wenn man das nicht registriert, dann, dann gibt es halt keine Sichtungen. Und es gibt ja UFOs, also vielleicht sind es jetzt keine Aliens, sondern vielleicht sind es wirklich einfach nur Wetterballons und Vögel. Aber irgendwo kann man das ja mal aufnehmen, weil eventuell sind da auch interessante Sachen, die uns einfach entgehen, weil sie niemand aufschreibt.
Ja, total. Also ich meine, wenn du niemanden das nicht registrieren lässt, dann ist ja die Dunkelziffer total hoch. Ne? Es ist ja wie, keine Ahnung, wenn ich keinen Corona-Test mache, dann ist auch kein Corona da möglicherweise. Also vielleicht versucht so Deutschland zu sein, nein, es gibt keine unbekannten Flugobjekte, weil sie sie einfach nicht aufschreiben. Ich habe gerade hier gesehen, 2009, ich scroll mal kurz durch, ein PDF von irgendeine Anfrage an die Regierung und da steht auf jeden Fall drin, also im Moment rechnen sie nicht damit, dass es wirklich außerirdisches Leben gibt und sie rechnen auf keinen Fall damit, dass es in Deutschland landet, wenn es landen sollte.
Ja gut, dann ist das ja ausgeschlossen. Aliens nicht bei uns, da ist einfach das Immigrationsverfahren zu aufwendig.
Zu viel Papierkram, das würden die sowieso nicht machen.
Eben. Nachher können die noch nicht mal richtig Deutsch sprechen, das wäre nur nervig. Aber wer weiß, es gibt anscheinend noch keine offizielle Behörde in Deutschland, aber ich denke, wenn ihr mal ein UFO seht, dann schreibt ihr am besten einfach direkt uns, unserer neuen WhatsApp-Nummer 0174-4321-508. Ist auch in den Shownotes verlinkt, also nicht zögern, falls ihr das nächste Mal ein UFO seht, uns direkt einfach das verwackelte Handyvideo zu schicken, auf dem das UFO komplett verpixelt irgendwo auf 5 Kilometer entfernt
ist. Ist ja auch spannend, dass die immer verpixelt sind.
Ja, vielleicht sind die UFOs einfach verpixelt, weißt du? Also vielleicht wurden die einfach von den Aliens schon verpixelt designt, damit man sie einfach nicht filmen kann. Ist einfach richtig schlau.
Niklas, wie viel zockst du so pro Woche? Hand aufs Herz.
Oh, das ist schwierig. Ich würde gerne mehr, aber wahrscheinlich liege ich irgendwo so bei 5 Stunden oder sowas. Keine Ahnung.
Das ist gut. Wir müssen mal gleich gucken, was für Spiele du zockst, weil so 4, 5, 6 Stunden Computerspielen oder Videospielen in der Woche ist gut, wenn du Mengen über 5 richtig schätzen lernen möchtest.
Was ist das denn für eine Verbindung? Oh, ich würde gerne Mengen über 5 richtig gut schätzen lernen. Was muss ich dafür tun? Anscheinend Videospiele spielen.
Ja, keine
spielen.
Ahnung. Wenn du einkaufen gehst und wissen willst, du hast einen Bund Bananen und einen anderen Bund Bananen und ganz schnell wissen willst, das sind mehr Bananen, ich will mehr Bananen zum Beispiel. Oder du bist Polizist für Corona-Regeln und musst jetzt ganz schnell spontan sehen, an Silvester, sind das mehr als 10 Personen oder sind das weniger als 10 Personen?
Das ist tatsächlich sowas. Mal ein richtiger Anwendungsfall in der echten Welt. Wow, das ist spannend, okay.
Ja. Genau, auf jeden Fall ist ein Tübinger Forschungsteam gewesen, die sich damit beschäftigt haben grundsätzlich. Also grundsätzlich können wir alle Menschen sehr gut einschätzen, wie viele Dinge irgendwo liegen, so bis drei. Das kriegen wir gut hin. Liegen da drei Äpfel oder zwei Äpfel? Das können wir sehr, sehr gut erfassen. Und das Spannende ist, dass wir das nicht zählen, sondern dass das ein Gefühl ist. Es ist wie eine Wahrnehmung von lauter und leiser zum Beispiel oder heller und dunkler, auch mehr oder weniger. Ne? Also ist was, da müssen wir nicht durchzählen, sondern haben wir ein Gefühl für. Aber ab fünf nimmt das rapide ab, wie gut wir das einschätzen können, spannenderweise.
Macht ja auch Sinn, weil wir haben ja fünf Finger, die sieht man, da kann man immer auf die Hand gucken und sagen, alles klar, alles noch dran. Aber wenn sechs da dran ist, das würde man gar nicht so schnell bemerken, oder was? Also
wäre ein Gedanke dazu, ja, ist ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Diese Tübinger Forscher, die haben sich eine Gruppe von Leuten geschnappt. Die eine Gruppe hat 4 Stunden oder mehr gezockt, die andere gar nicht. Und die wurden vor einen Computerbildschirm gesetzt und da wurde für 200 Millisekunden, also wirklich für eine Zeit, wo man nicht anfangen kann zu zählen, sondern einfach nur kurz ein Bild gesehen mit 2 Kreisen und in diesen 2 Kreisen rechts, links war eine unterschiedliche Anzahl von Punkten drin und die mussten dann ganz schnell entscheiden, wo sind denn mehr drin. Und die Leute, die Computer spielen, die haben eben gerade bei so, wenn es nur kleine Unterschiede waren, wenn es nur 11 oder 12 waren, da haben die super, super, super viel besser abgeschnitten als die anderen.
Wow.
Und da haben sie tatsächlich sagen können, ja, das ist mal wieder eine Studie, die beweist, man lernt beim Computerspielen was.
Oh, das ist auf jeden Fall eine spannende
du musst
Sache.
Auch Mengen abschätzen.
Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich was gewesen wäre, womit ich meine Mutter damals hätte überzeugen können, dass ich doch noch ein bisschen länger zocken darf. Wenn sie ins Zimmer reinkommt und sagt, jetzt ist mal Zeit fürs Bett, hör auf zu spielen. Und ich sage, hey, 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 ich kann damit sehr, sehr gut Mengen über 5 später mal abschätzen. Also lass mich bitte noch ein bisschen dran sitzen.
Vielleicht, wenn du Polizist geworden wärst, wäre es vielleicht ein Argument gewesen. Oder ich stelle mir auch vor, so bei, keine Ahnung, großen Kinderfreizeiten, du hast 50 Kinder und eine Menge an Fruchtjoghurts, die du an die sie verteilen willst. Und dann vielleicht kannst du ganz schnell abschätzen, ich brauche noch mehr oder es reicht für die Meute.
Oder, was ich glaube, was auch extrem gut funktionieren könnte, ist, man könnte zum allerersten Mal auf der Welt es schaffen, die genau richtige Menge Reis zu kochen. Du guckst auf die Reiskörner und bist so, nee, das sind 12 zu viel. Also das habe ich sofort gesehen. Ich zocke jeden Tag nämlich FIFA oder sowas, keine Ahnung.
FIFA, ja, du sagst es, ich löse gleich noch auf, was für Spiele es sind. Oder es sind die Leute, die sich die Aufzüge angucken und sagen, ja, da passen 10 Leute rein. Ich frage mich auch immer, wie kommen diese Schilder zu?
Quasi reverse engineered, ja. Also du guckst dir einen leeren Fahrstuhl an und sagst dann 10 Leute oder 900 Kilogramm.
Vielleicht noch einmal kurz die Erklärung, warum das wohl so ist. Die Leute, die Computer zocken, die haben wohl besser ihrem Gehirn beigebracht, wie Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und also es geht wahrscheinlich auf Top-Down-Prozesse zurück, die durch das dorsale Aufmerksamkeitsnetzwerk kontrolliert werden. Also dorsal heißt ja irgendwie immer hinten, das heißt irgendwo da am Hinterkopf sitzt es vermutlich, wo du dann besonders active bist, wenn du zockst. Und in der Studie werden natürlich auch ganz viele andere vorgegangene Studien und so zitiert. Und besonders cool fand ich, Chirurgen, die zocken, also natürlich gibt immer einen Sweet Spot, ne? Wenn du irgendwann süchtig wirst, ist das auch nicht mehr so toll. Aber Chirurgen, die regelmäßig spielen, sind besser bei Bauch-OPs, also bei diesen OPs, wo man nur so 2 kleine Schlitze im Bauch hat und dann mit so 2 langen Optiken reingeht, ne? Die sind da drin besser. Und Menschen, die 2 Monate lang regelmäßig Super Mario gespielt haben, die haben mehr graue Hirnmasse entwickelt. Vielleicht sind das schon noch bessere Argumente für deine Mama gewesen. Wenn du Arzt geworden wärst, das ist doch sehr gewünscht.
Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Am Ende habe ich aber ziemlich lange tatsächlich mein Geld mit Videospiele spielen verdient. Deswegen war das sowieso eine gute Investment für mich.
Das war doch dann auch richtig gut. ja, und jetzt, welche Spiele musst du spielen? Es geht um Action-Videogames. Also FIFA, wie du schon gesagt hast, Battlefield, Call of Duty, Counter-Strike wohl auch. Die alle verstärken die Aufmerksamkeitsmechanismen.
Wahrscheinlich, weil man, also ich kann es mir vorstellen, dass man halt, man muss ja sehr schnell reagieren in diesen Spielen und man muss auch, gerade in so taktischen Shootern, muss man ja schnell, wenn man in einen Raum reinkommt, registrieren, okay, wie viele Leute sind wo, ziehe ich mich zurück, greife ich an. Also man muss innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen und Situationen analysieren. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann eben diesen Querverweis auf eine Fähigkeit in der echten Welt hat, also Mengen abzuschätzen.
Ja, total. Du kommst in den Raum rein und du musst dich ja sofort darauf konzentrieren können, ich muss die Menschen erkennen, so, ne? Und lässt dich nicht ablenken. Und das ist dann einfach was du gelernt hast, dich nicht so ablenken zu lassen, sondern nur auf ganz bestimmte visuelle Cues so zu hören, zu zu sehen.
Bestimmte Cues zu sehen, ja. Aber ich denke auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal irgendwo im Krankenhaus bin und eine OP bekomme, frage ich den Chirurg erstmal, was er wie lange zockt, bevor ich mich von irgendwem anfassen lasse. Weil ganz ehrlich, das scheint ja ein gutes Qualitätsmerkmal zu sein für Ärzte. Eine weitere großartige Story dieses Jahr für mich war die vermeintliche Entdeckung des Drachenmenschen, des Homo longi.
Also, okay, er spuckt Feuer und hat ein langes Gesicht.
Ganz genau, Homo longi heißt der lange Mensch. Homo longi heißt der Drachenmensch. Es wurde vermeintlich eine neue Menschenart entdeckt Mitte des Jahres in China. Und die Story dahinter ist wirklich wie aus einem Steven Spielberg-Film. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, wir erinnern uns zurück. Die Älteren werden sich erinnern. 1933. Ein chinesischer
Ganz schön alt sein.
Tatsache. Ein chinesischer Bauarbeiter findet in der Nähe der Stadt Harbin bei Arbeiten für die Errichtung einer Brücke einen Menschenschädel. Allerdings rücken gerade in China die japanischen Besatzungsmächte an und dieser Bauarbeiter weiß glücklicherweise um den Wert von diesem Fund, von diesem Menschenschädel und damit er eben nicht in die Hände der Japaner fällt, versteckt er ihn in einem Brunnen. Weil er allerdings damals dann eben nicht wollte, dass ihn irgendwer findet, hat er dieses Geheimnis für sich behalten und tatsächlich sein komplettes Leben niemandem davon erzählt, dass und wo er diesen Schädel versteckt hat. Erst 85 Jahre später, ich frage mich, wie alt er geworden ist, aber 85 Jahre später, auf seinem Sterbebett im Jahr 2018, verrät er dann seinen Enkeln, dass er tatsächlich einen Schädel in einem Brunnen bei Harbin versteckt hat. Das klingt erstmal schon mal sowieso komplett unglaublich, ja, also stell dir das vor, da kommt dein Großvater und erzählt dir sowas und dann sind seine Enkel eben zu diesem Brunnen gegangen, tatsächlich, sie haben den Schädel gefunden und der wurde gleich an ein Museum gespendet und lange, beziehungsweise bis 2021 eben untersucht und da kam jetzt eben ein Ergebnis raus, worauf sich direkt alle Medien gestürzt haben. Dieser gefundene Schädel gehört wahrscheinlich zu einer neuen, bislang unentdeckten Menschenart, nämlich dem Homo longi, dem Drachenmenschen.
Okay, aber sieht der Schädel tatsächlich auch anders aus so? Also ich bin immer noch bei dem ein relativ langes Gesicht.
Kannst Feuer spucken und fliegen. Komisch, dass die sich nicht durchgesetzt haben im Verlauf der Evolution. Tatsächlich heißt er einfach so, weil er weil es sich auf die Provinz bezieht, wo der gefunden wurde. Also das ist die Heilongjiang-Provinz und da passt eben der Name Homo longi eben zu. Das ist so ein bisschen wie der Denisova-Mensch, der wurde ja auch nach der Höhle benannt, wo er eben gefunden wurde. Auf jeden Fall, daraufhin hat man sich eben entschieden, diesen zu sagen, hey Leute, wir haben hier eine komplett neue Menschenart gefunden. Dieser Mensch, dieser Schädel speziell, der ist wahrscheinlich so 150.000 Jahre alt so wie die Schädelform eben ist, deutet es darauf hin, dass er vermutlich genetisch extrem nah an uns und den Neandertalern ist. Also tatsächlich ein sehr, sehr enger Verwandter von uns. Aber an der Stelle muss man jetzt auch mal ein bisschen wissenschaftlichen Tacheles reden, weil eigentlich kann man nicht anhand von einem einzigen Fossil eine komplett neue Menschenart ausrufen. Also das ist eigentlich unerhört, dass man sagt, hier ist ein Schädel, wir haben eine komplett neue Menschenart gefunden, Leute, wir müssen die Geschichtsbücher neu schreiben. Und tatsächlich haben sich auch nur 5 von den 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen Schädel untersucht haben, dafür ausgesprochen, dass es eine neue Art ist.
Okay, ja, es ist ja, also wahrscheinlich bräuchte man dann normalerweise ein paar mehr Schädel, um zu sehen, ja, das waren wirklich mehrere, das kann ja auch, weiß nicht, ich bin jetzt nicht so tief in dem Genspiel drin, aber es kann ja immer Mutationen geben, ne, oder irgendwelche Varianten.
Also ich glaube, dass man halt schon viel vom Schädel natürlich ablesen kann, aber vielleicht wäre hilfreich auch mal ein Finger oder ein Fuß gewesen oder eine Wirbelsäule, irgendwas noch mehr außer dieser Schädel. Und der lag jetzt halt auch 85 Jahre in diesem Brunnen, also der wurde eben ausgegraben und danach ist er dann ja auch ein bisschen wieder an der frischen Luft gewesen, was dem auch nicht so gut und auch den Untersuchungen nicht so gut getan hat, weswegen man auch viele Verfahren nicht anwenden konnte. Tatsächlich hatte die Studie zu dem Schädel es auch nicht durch das Peer-Review-Verfahren von ziemlich renommierten Wissenschaftsmagazinen geschafft, wie zum Beispiel der Nature oder der Science. Also da sieht man mal, wie wichtig diese Peer Review ist. Da schickt man ja eben seine Studie zu anderen Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet und die wollten eben, dass da ordentlich was am Text gemacht wird. Und dagegen haben sich dann anscheinend die Forschenden geweigert. Und dann hat man es am Ende woanders veröffentlicht, in einem Magazin, was allerdings nicht so renommiert ist wie diese. Ja, die Vermutung und die Kritik liegt jetzt allerdings eben nahe, dass es eventuell ein Exemplar einer anderen Menschenart ist, nämlich den Denisova. Menschen, die ich ja eben erwähnt hatte, auch relativ jung entdeckt erst aus dem Jahre 2010. Da ist man aber durch DNA-Proben eben schon ziemlich sicher, dass das eben eine komplett neue und eigene Art ist. Aber man weiß es einfach nicht so genau, aber trotzdem ist das natürlich eine mega geile Story, ja. Also das ist halt eine mega, also wenn man da entweder als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin eben diesen Schädel hat, dann will man das natürlich, dann will man die Person sein, die neue Menschenart entdeckt hat. Und auch für Journalistinnen und Journalisten, da stürzt man sich sofort drauf und verkündet froher Kunde, ein neuer Mensch wurde gefunden. Aber wissenschaftlich ist das Ganze leider nicht so ganz hieb- und stichfest.
Aber also wo würdest du, wenn du irgendwas findest und weißt, es rückt Krieg an, ich muss es ganz schnell verstecken, wo würdest du was schnell verstecken, wo es garantiert niemand findet? Also, Brunnen war seine Wahl. Ich weiß nicht, ob das meine erste Wahl wäre.
Was wäre deine erste Wahl gewesen?
Boah, keine Ahnung. Einfach mal mit den Socken mitwaschen, ist dann ziemlich sicher weg. Ich weiß noch nicht, ob ich es jemals wiederfinden würde.
Großartig. Also ich glaube, bei mir würde es, also entweder würde ich es in den Keller packen, weil da kannst du echt, da guckt erstmal niemand und man findet es auch nicht wieder. Oder vielleicht noch besser auf Seite 3 der Google-Suchergebnisse.
Da guckt auch niemand.
Da ist man ganz, ganz sicher. Also da ist der Schädel gut versteckt auf jeden Fall.
Ich habe mich dieses Jahr über viel aufgeregt. Ich war oft im Wald schreien, aber eine Sache so aus der Wissenschaftswelt ist mir im Kopf geblieben, wo ich tatsächlich dachte, oh what? Wir waren ja alle super viel in Videokonferenzen dieses Jahr. Also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, du bist ja eher selbstständig, mit wie vielen du immer so gequatscht hast.
Ja, ich versuche das zu minimieren, aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Wir sind ja auch gerade in einer Videokonferenz as we speak.
Aber wir nehmen unsere Stimmen immerhin lokal auf. Und was eben rauskam, ist, dass Frauenstimmen in Videokonferenzen benachteiligt werden und ganz anders klingen, als sie eigentlich klingen. Also ich klinge vielleicht auch ganz anders als in real jetzt bei der Aufnahme, beziehungsweise Frauenstimmen im Sinne von höhere Stimmen, ne? Also wir sprechen ja so ungefähr mit einer Oktave Unterschied. Wir können es mal probieren. Ich habe ein Klavier auf meinem Handy. Sehen, ob der Ton jetzt auch dann bei dir ankommt. Nimm mal so deinen Ton, wo du so normalerweise sprichst. Okay, gucken wir mal. Das klingt ist hier so Richtung C.
Das ist meine Singstimme.
Ja, und bei mir ist es, glaube ich, mehr so. Ja, das könnte hier so das A sein oder das G. Also es ist fast eine Oktave bei uns zum Beispiel, der Unterschied.
Okay.
Und das bedeutet ja, wir bedienen andere Tonhöhen, andere Frequenzen auch, ne?
Ja,
und Ingenieure von der Uni Magdeburg haben da mal geguckt, okay, was passiert denn? Was ist denn der Effekt davon, dass einfach wir feststellen, okay, höhere Frequenzen werden bei der Audiokompression einfach benachteiligt. Also sie haben auch verschiedene Kompressionen durchgetestet. Die einfachsten, die wir jetzt wahrscheinlich auch kennen, ist zum Beispiel LTE oder MP3, haben sie geguckt. Ja. WAV ist ja ein relativ unkomprimiertes Format. Und da kam allgemein raus, dass Frauen weniger charismatisch dadurch wirken. Charismatisch ist jetzt eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, würde ich sagen.
Ja,
es geht ja da so um Kompetenz, Selbstbewusstsein, Hingabe. Aber wie sie es an Ton festgemacht haben, da geht es unter anderem um Lautheit, dann die gemessene spektrale Energieverteilung, das klingt sehr fancy, den Schalldruck, die Varianz in der Tonhöhe, Tonfülle, Tonumfang. Also es sind schon Sachen, wo man sich vorstellen kann, da gibt es einfach bestimmte Tonhöhen, die vielleicht in der Frauenstimme dann dafür sorgen, also in der höheren Stimme. Ich finde es ein bisschen doof, immer wenn von Männer- und Frauenstimmen gesprochen wird. Ich glaube, es geht einfach vor allem um höhere und tiefere Stimmen, aber sie sprechen jetzt halt davon.
Kinder werden auch benachteiligt in Videocalls.
Kinder werden sicherlich auch benachteiligt in Videocalls.
Tatsache.
Ja, dass die dann einfach den kürzeren ziehen. Und ich meine, stell dir vor, beim Bewerbungsgespräch, ne, wenn du dann als mit einer höheren Stimme antrittst und jetzt gerade ein Bewerbungsgespräch per Videocall hast, du kommst sowieso ein bisschen schlechter weg, weil du vielleicht irgendwie die Kamera nicht ganz ideal eingestellt hast, das Licht nicht perfekt ist. Und wenn dann auch deine Stimme ganz anders rüberkommt oder allein schon beim Telefonieren kommt sie auch schon anders rüber. Das ist echt was, da dachte ich mir so, oh krass,
das
also
ist
a man-made world wahrscheinlich.
Das
also
ist total weitreichend, ne? Also dass das wirklich so viele Bereiche beeinflusst und wir ja auch aktuell in der Welt leben und anscheinend auch noch eine Weile lang leben werden, in der Videocalls eben so wichtig sind und dass das dann eben uns so hart beeinflusst, beziehungsweise gerade eben diese höheren Frequenzen anscheinend mehr Klangspektrum weggenommen bekommen, also das ist schon ziemlich crazy, was das bedeutet eigentlich.
Ja, ursprünglich wurden halt die Codecs wahrscheinlich geschrieben, um vor allem die Verständlichkeit zu sichern. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich zwischen zwei männlichen Ingenieuren getestet wurde, was können wir denn rausstreichen, was bräuchten wir denn nicht. Mhm. Aber sie machen jetzt eben auch den Vorschlag, dass einfach in Zukunft, wenn man weitere Kompressionen entwickelt, man da einfach auch mal ein bisschen auf die Wahrnehmung achten sollte, dass einfach die Stimmen möglichst erhalten bleiben und dann vor allem es nicht so einen Unterschied macht, ob du jetzt eine höhere Stimme hast oder eine tiefere Stimme, weil das ist echt unfair.
Das ist wirklich ziemlich ungerecht. Also sowieso schon, wenn ich mir das reinziehe, in was für einer neuen Gesprächskultur wir jetzt leben, ne? Also wir sind alle in Meetings, wir muten uns zwischendurch, wenn jemand anderes redet, hoffentlich. Und generell, man unterbricht sich, glaube ich, viel, viel häufiger. Darum ging es ja jetzt anscheinend, glaube ich, nicht in der Studie. Also wie häufig Leute übereinander fahren, weil ich meine, wenn jetzt meine Stimme sowieso prägnanter auf dem Videocall rüberkommt als tiefe Männerstimme, dann fällt es mir natürlich auch leichter, ins Wort zu fallen bei Frauen, deren Stimmen nicht so präsent sind. Und auch man kann auch den Raum nicht so richtig lesen. Das finde ich auch mal so ein bisschen nervig. Also du weißt nicht so richtig, wie ist die Stimmung hier gerade? Kann ich einen Witz bringen? Manchmal habe ich Witze in Videocalls gemacht und dachte mir danach, war das lustig? War ich überhaupt entmuted? Hat irgendwer gelacht? Also wie ist der Vibe gerade?
Es kommt schon echt zu awkward Situationen. Mir ist das auch schon passiert. Man hat ja sehr großes Vertrauen in den Mute-Button und auch in den Kamera-Aus-Button. Ja, komm, im Homeoffice, wir sind alle morgens schon mal noch bei der ersten Konferenz halb im Bett gelegen, oder? Aber wenn dann halt die Kamera angeht, das ist unangenehm. Ich spreche möglicherweise aus eigener Erfahrung.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, den Mute-Button, auf den vertraue ich auf jeden Fall auch immer. Manchmal, wenn man dann doch mal irgendwie mit jemandem zu zweit in einem Videocall sitzt und dann ist man so ein bisschen sich am Aufregen über das, was da gerade in der Präsentation erzählt wird und dann double-checkt man, also ich gucke immer noch mal auf den Mute-Button, ob ich wirklich auch gemutet bin, bevor ich über andere in Videocalls lästere. Das ist meine große Empfehlung fürs Jahr 2022. Das wird ganz schnell ganz unangenehm.
Ja, in diesem Sinne, Niklas, lass uns doch nochmal anstoßen.
Ja.
Ich mache nochmal meine Wasserflasche bereit. Ich weiß nicht, wie spät es mittlerweile bei
Cheers.
Euch ist, die uns jetzt gerade hören. Ob ihr schon in 2022 seid oder ob ihr noch 2021 unsere treuen Fans seid, die ganz am Anfang immer hören, wenn es veröffentlicht wird.
Ja.
Cheers, Niklas.
Cheers.
Ich habe jetzt hier mit meiner Aluflasche angestoßen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes neues Jahr dann und auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir sind dann wieder in 2 Wochen für euch da. Wir
genau.
machen ein ganz kleines Päuschen. Aber ihr erreicht uns natürlich trotzdem. Mittlerweile gibt es einen Rückkanal an uns.
Ach ja, die WhatsApp-Nummer?
Die WhatsApp-Nummer, hast du sie mittlerweile
gelernt? Erreicht uns jederzeit auf der WhatsApp-Nummer auf 0174 4321 508. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und selbstverständlich an faktab@swr2.de, die E-Mail-Adresse für alle Leute, die gerne E-Mails schreiben. Erreicht uns, schreibt uns, sagt uns Bescheid, was ihr von uns euch nächstes Jahr wünscht. Und dann freuen wir uns, euch wieder zu sehen, hören und sprechen in 14 Tagen. Bis dahin.
Und ich freue mich vor allem auch immer, weil Bachelorarbeiten sind immer viel zu wenig beachtet. Wenn ihr gerade eine coole am Start habt und die veröffentlicht wird und ihr was Cooles rausgefunden habt, auch das, schreibt uns das unbedingt. Wir würden total gern nächstes Jahr drüber quatschen.
Ja, sehr coole Idee.
Und über 5 Sterne, wo auch immer ihr gerade seid, freuen wir uns auch.
Jawohl.
Bis dann.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.